Freue dich Welt, Joy to the World. Ich habe gestern Morgen in meiner täglichen Andacht, die jetzt auf den Advent hin zugeschnitten ist, Folgendes gelesen, hat mich sehr inspiriert. Das erste Wort, mit dem die Engel die Geburt Jesu beschrieben, war Freude. Und dies sollte auch das erste Wort sein, um dich zu beschreiben. Freude ist das Muttermal eines Christen. Maria war das erste menschliche Wesen, das schwanger mit Gott war. Darum können auch wir Träger der göttlichen DNA sein. Die himmlische DNA buchstabiert sich F-R-E-U-D-E. Freude. Stell dir vor, dein Muttermal ist Freude. Es gibt ja Menschen, die haben Muttermale und dann ärgern sie sich darüber und schneiden die sich auch, lassen sie sich manchmal rausschneiden. Aber das Muttermal Freude, das würde ich hegen und pflegen und allen zeigen. Bereitet dem Herrn den Weg, denn sehe, der Herr kommt gewaltig. Das steht im Propheten Jesaja, wir haben es vorhin in aller Ausführlichkeit gehört und es war für mich sehr schön, einmal wahrzunehmen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, den ganzen Text zu lesen und nicht nur den Eingangs- und den Ausgangsvers. Denn dazwischen steckt so viel Hoffnung und so viel Freude und so viel Zuspruch und so viel Leben, dass wir das nicht ignorieren sollten. Es ist ein Prophetenwort, das uns über diesem Sonntag steht und das hat mich auch inspiriert, den Sonntag Wegbereiter sein zu nennen. Bereitet dem Herrn den Weg. Was bedeutet es, dem Herrn den Weg zu bereiten? Wie macht man das und wer macht das eigentlich? Ein Wegbereiter ist der Täufer Johannes. Wir haben eben von seiner Geburtsgeschichte schon gehört, genauer gesagt davon, dass seine Eltern ja überrascht waren, als sie schwanger wurden, als Elisabeth schwanger wurde und in ihrem hohen Alter und Zacharias, ihr Vater, so sehr überrascht war, dass es ihm die Sprache verschlug im wahrsten Sinne des Wortes. Nun ist Johannes auf der Welt und geht seinem Auftrag nach und dieser Auftrag wird beschrieben und wie er das macht im Lukas-Evangelium Kapitel 3. Ich lese daraus Verse. Johannes durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir? Fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Johannes der Täufer. Ich sagte es eben schon, Johannes der Täufer ist der Sohn von Elisabeth und Zacharias. Er ist ein Wunderknabe. Einer, der schon sehr früh sehr selbstständig unterwegs ist. der sehr früh um seine Berufung weiß und diese Berufung auch in aller Intensität lebt und auslebt und sich überhaupt nicht scheut, mit den Leuten Tacheles zu reden. Er sagt ihnen, wo es lang geht. Und er macht es nicht nur an einem Ort, sondern hier im Lukas-Evangelium steht, er durchzieht die ganze Jordan-Gegend. Die ganze Jordan-Gegend, das ist so nordöstlich von Jerusalem, wenn man vom Toten Meer aus Richtung Norden laufen würde. Also der Jordan fließt ins Tote Meer. Und wenn man jetzt das Tote Meer hinter sich lässt und Richtung Norden läuft, dann kommt man in diese Gegend, in der Johannes der Täufer unterwegs war. Und er durchzog die ganze Gegend. Das meint ja doch nichts anderes als, er gab sich wirklich Mühe. Er guckte hier und guckte dort, ob er auch niemanden vergessen hat. Das ist dort in der Jordan-Gegend, dort am Toten Meer, das ist der tiefste Punkt der Erde an Land. Tiefer geht's nicht. An Land. Es gibt tiefere Meere, keine Frage. Aber dort ist es besonders. Da ist es heiß und da ist es trocken. Da ist Wüste. Da ist wenig Erbauliches, ich will es mal so sagen. Und das Tote Meer heißt ja auch nicht ohne Grund Totes Meer. Es ist viel Salz in der Luft. Die Menschen kennen Grenzsituationen. Sie wissen, was es heißt, um sein Leben zu kämpfen. Und sie wissen auch, was es heißt, dass es den einen gut geht und den anderen geht es nicht gut. Und diese Schere zwischen Arm und Reich ist dort durchaus bekannt und klafft weit auseinander. Johannes also durchzieht die ganze Jordan-Gegend. Die ganze Gegend, in der es unwirtlich ist. Und er bringt den Menschen eine Botschaft mit. Kehrt um, sagt er ihnen. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Es ist schon so, dass damals, zur Zeit des Johannes, es ganz üblich war, Reinigungsrituale mit Wasser durchzuführen. Das war jetzt also nicht total neu. Die Menschen wussten schon, was auf sie zukommt, wenn es hieß, lass dich taufen. Denn im Judentum war es üblich, sich zu reinigen vor allen und nach allen möglichen Dingen, die man so in seinem Leben erlebt hat. Und dass Johannes das mit einem allgemeinen Umkehrruf, mit also einem umfassenden Umkehrruf verbindet, das ist schon besonders. Kehrt um. Wovon soll man denn umkehren? Von einem Weg, den wir heute Sünde nennen und der uns irgendwie, glaube ich, fremd ist. Was ist Sünde? Also natürlich wissen wir alle irgendwie, was Sünde ist, aber was Johannes meint, sind nicht die vielen kleinen Tatsünden, diese vielen kleinen und großen Dinge im Alltag, die wir so tun und lassen oder die wir nicht tun sollten und besser lassen sollten. Johannes meint, und das gilt bis heute, kehrt um von einem Leben, das nicht nach Gottes Willen fragt. Und das ist damals wie heute genau das gleiche Thema. Es gibt immer wieder Situationen in meinem Leben und ich nehme an, in eurem Leben auch, wo mir mein eigener Wille höher ist als der Wille Gottes. Da finde ich den Willen Gottes unbequem, weil ich muss ja aus meiner Komfortzone raus. Da finde ich es unbequem, darüber nachdenken zu müssen, was kann ich von dem, was ich habe, abgeben, weil es so viele Menschen gibt, die so wenig haben. Ich verzichte nicht gern, ich gebe das zu. Eigentlich ist die Adventszeit eine Fastenzeit. Ursprünglich war das so. In der Adventszeit hat man gefastet und dann Weihnachten war das große Fest. Aber ich faste nicht. Ich wüsste auch nicht genau was. Es reicht ja immer schon, dass ich in der Passionszeit faste. Ich vergesse es auch, ehrlich gesagt. Ich vergesse, dass Verzicht zum Leben dazugehört. Und in dieses Vergessen hinein kommt der Ruf von Johannes. Kehrt um. Kehrt um. Kehrt um und lebt ein Leben, das tatsächlich zuerst nach dem Willen Gottes und dann erst nach deinem eigenen Willen fragt. Kehrt um und lasst euch taufen, damit euch eure Schuld vergeben wird. Also Vergebung Das ist auch bis heute nicht so sehr populär. Denn um Vergebung zu erbitten oder zu erhoffen, muss ich zuerst bekennen, dass ich Vergebung brauche. Das heißt, ich muss erstmal meine Schuld bekennen oder erkennen, ich mache Fehler, ich treffe falsche Entscheidungen, ich bin überhaupt nicht selbstlos, auch wenn ich es gerne wäre. Unterm Strich zähle ich. Vergebung zu erbitten erfordert zum einen, dass ich erkenne, ich bin nicht ohne Schuld. Und zum anderen bedeutet das, dass ich erkenne, da ist jemand, der ist größer als ich. Der ist höher. Dessen Wort hat letztgültige Bedeutung. Vergebung ist nicht sehr populär. Damals nicht und heute auch nicht. Aber die Leute kommen in Scharen an den Jordan und sie wollen sich taufen lassen. Und die Antwort des Johannes ist, ihr Schlangenbrut. Ganz ehrlich, das lernt man, glaube ich, nicht heute auf Missionsseminaren. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich taufen lassen, dann werde ich dazu ihm nicht sagen, du Schlangenbrut. Sondern werde ich sagen, hurra, da ist jemand, der will mit Jesus gehen. Aber Johannes sagt, Taufe zur Vergebung der Sünden ist nicht beliebig. Taufe ist nicht etwas, was man mal eben so macht. Taufe ist bedeutsam. Taufe erfordert vorher einen Sinneswandel. Es ist nachvollziehbar, wenn Menschen sagen, ich will mich taufen lassen, weil ich mir daraus Vorteile erhoffe. Ja, ich verstehe das wirklich. Aber diesen Leuten sagt Johannes, darum kann es in der Taufe nicht gehen. Du wirst dem Gericht nicht entgehen. Die Taufe verschont dich nicht. Heute kann man, wenn man zu jemandem sagt, du Schlangenbrut, verklagt werden. Das ist heute keine Sprache, die man sprechen darf. Und trotzdem ist dahinter was ganz Wesentliches. Die Taufe ist keine Versicherung. Sie ist keine Garantie dafür, dass ab sofort alles reibungslos in deinem Leben funktioniert und dass du nicht mehr konfrontiert wirst mit deiner Schuld, mit dem, was du in deinem Leben verkehrt machst. Vor allem mit der Frage, sollte Gott gesagt haben. Denn immer noch steht, der Wille Gottes sollte höher sein als mein eigener Wille. Für die Taufe, und deswegen ist Johannes ja so klar, ist eine echte Umkehr nötig. Es braucht für eine Taufe, dass du bereit bist, dein Leben auf Gott hin auszurichten. Drei Gruppen werden als Gesprächspartner genannt in unserem Text. Da sind einmal die Leute, also so alle, also wir. Und die fragen, okay, jetzt hast du uns Schlangenbrut genannt, was haben wir denn zu tun, damit wir nicht mehr Schlangenbrut sind? Und was bedeutet Umkehr in diesem Kontext? Und da sagt Johannes, seid barmherzig. Erkenne, dass du genug hast zum Leben und von dem, was du hast, kannst du abgeben. Sei bereit zu teilen. Sei bereit, dem, der kein Hemd hat, eins von deinen Zweien zu geben. Eins von Zweien, das heißt, die Hälfte dessen, was du hast, gib ab. Das ist nicht wenig. Aber offenbar gibt es keinen Widerspruch, denn es kommt die nächste Gruppe, die fragt, die Beamten, die Zolleinnehmer, das sind die Menschen, die für den Staat arbeiten. Was sollen wir tun? Was ist zu tun? Was können wir machen? Berechnet nicht mehr als nötig. Nehmt den Leuten nicht mehr ab, als das Recht und das Gesetz vorschreiben. Es ist eine große Versuchung, mehr haben zu wollen, als mir zusteht. Das ist auch für mich immer wieder ein Ringen. Ich bin ja so ein ängstlicher Mensch, einer, der immer auf Nummer sicher gehen will und immer gucken will, dass alle Schäflein im Trocknen sind und dass auch wirklich alles gut geht. Und da kann es schon auch mal passieren, dass ich mich wirklich ermahnen muss, in allem, was ich erwarte und in allem, was ich einfordere, treu zu sein. Auch treu in dem, was mir wirklich zusteht. Da soll man auch nicht zu wenig nehmen. Aber wisst ihr, wenn die Zolleinnehmer aufgefordert werden, nehmt nur das von den Menschen, was wirklich dem Recht entspricht, muss ich in meinem Gehirn umdenken, überlegen, was ist meine Aufforderung daran? Das kann man auch in Erwartungen ausdrücken. Welche Erwartungen habe ich an andere Menschen? Was erwarte ich von anderen Menschen, dass sie zu geben bereit sind? Ist es manchmal vielleicht zu viel? Erwarte nicht mehr, als angemessen ist. Umkehr. Sorge dafür, dass der, der dir gegenübersteht, von dir nicht ausgebeutet wird. Und die dritte Gruppe sind die Soldaten. Soldaten sind zur damaligen Zeit irgendwie so eine schwer einzuordnende Truppe. Das ist nicht so wie die Bundeswehr heute mit also Regeln und Regelverstoß, Ahndung. Naja, das mit der Ahndung hat auch noch Luft nach oben, aber damals war es noch schwieriger. Die Soldaten haben also offenbar nicht nur Krieg geführt oder versucht, Krieg zu verhindern, sondern sie haben offensichtlich, so beschreibt es der Text, die Menschen auch beraubt. Sie haben sich mit dem Sold, der ihnen bezahlt wurde, nicht zufrieden gegeben, sondern waren auch räuberisch unterwegs. Johannes sagt hier, sei mit dem zufrieden, was du hast, und nimm nicht anderen etwas weg, was denen gehört. Das ist auch schwierig, sei mit dem zufrieden, was du hast. Zufriedenheit ist eine der Früchte der Liebe. Der Liebe, von der uns der Apostel Paulus im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth erzählt. Zufriedenheit. Die Liebe ist zufrieden. Sie gibt sich zufrieden mit dem, was sie hat. Wenn Johannes also uns sagt, was müssen wir denn tun, um nicht Schlangenbrut genannt zu werden, und dann sagt er uns, sieh zu, dass du bereit bist, von deinem Überfluss abzugeben. Und sieh zu, dass du nicht mehr verlangst von anderen, als angemessen ist. Und sei nicht räuberisch unterwegs. Dann hat das auch heute noch Bedeutung. Das ist noch nicht vorbei. Und dann, sagt er, dann kommt mit der Taufe, also denn erspart uns die Taufe trotzdem nicht das Gericht. Doch was bedeutet Gericht? Bedeutet Gericht, dass ich vor Gott sitze, der auf dem Richterstuhl sitzt mit langem weißem Bart und knurrigem Gesicht und dass ich um mein Strafmaß bangen muss? Jahrhunderte, ja Jahrtausende haben Menschen darum gerungen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott der Richter ist. Der Richter verurteilt ja nicht nur, er beurteilt und beurteilt eine Lage richtig. Gott als Richter beurteilt deine Lage richtig. Er setzt dich ins rechte Licht, er setzt dich dahin, wo dir Gerechtigkeit widerfährt. Wir müssen also gar keine Angst haben vor dem Gericht. Wir müssen keine Angst haben davor, dass unser Leben kommentiert wird und dass am Ende nur Scherben bei rauskommen. Vor Gott, dem Richter, zu stehen, bedeutet, mein Leben wird ins rechte Licht gerückt. All das, was andere nicht sehen, wo du missverstanden wirst, wo du in die falsche Ecke geschoben wirst, wo du falsch eingeschätzt wirst, all das setzt Gott ins richtige Licht. Und das bedeutet, dass wir gerettet werden. Tatsächlich bedeutet das dann Rettung. Wenn mein Leben vor Gott steht, darf ich auf seine Barmherzigkeit hoffen. Denn Gott ist gnädig. Das erzählt die Bibel immer und immer wieder. Durch die ganze Bibel hindurch, vom ersten Tag der Schöpfung an bis zur Offenbarung, wird von Gottes Gnade erzählt. Immer und immer wieder lassen wir uns nicht in die Irre führen. Gott ist barmherzig. Nun lautet ja unser Thema heute Morgen Wegbereiter sein. Warum habe ich das so ausgeführt? Warum bin ich so breit geworden in der Frage Taufe und Schuld und Vergebung und Bekenntnis und Erkenntnis? Was bedeutet es überhaupt, Wegbereiter zu sein? Zunächst, Gott spricht, auch heute. Er spricht zu uns. Im Hebräerbrief steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann macht eure Herzen nicht fest, sondern öffnet sie weit, damit ihr seine Stimme hört. Gott spricht zu dir, auch heute. Zuerst spricht Gott zu dir und zu mir. Und zuerst geht es darum, dass dein Weg bereitet ist, dass dein Herz offen ist für Gottes Liebe, für Gottes Barmherzigkeit, für seine gnädige Annahme. Und erst wenn du bereitet bist, kannst du selbst Wegbereiter sein. Das korrespondiert mit dem höchsten Gebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst deinen Nächsten nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Du kannst nur Wegbereiter sein, wenn du selbst bereitet wurdest. Wenn dein Herz offen ist, wenn du bereit bist, Gottes Wort zu empfangen und seinen Willen über deinen Willen zu stellen. Zuerst ist der Weg im eigenen Leben wichtig. Zuerst lass dich rufen. Und wenn mein Herz offen ist und frei, dann bin ich auch bereit, den Weg für andere zu bereiten. Wie bereitet man den Weg? Das macht jeder auf seine Weise. Ich kann dir nicht sagen, wie du Wegbereiter bist. Aber ich kann dir Beispiele nennen, wie andere Wegbereiter wurden. Wir haben zwei heute Morgen gehört. Wir haben von Josef gehört, der auf seine Weise Wegbereiter war. Denn hätte er Maria verstoßen, dann wäre sie absolut in Ungnade gefallen. Sie wäre in der Gesellschaft unten durch gewesen. Der Weg war steinig und hart, nach Bethlehem und dann nach Ägypten. Aber nur durch den steinigen und harten Weg war es überhaupt möglich, dass dieses Jesuskind groß werden konnte. Wegbereiter sein. Der zweite ist Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der dann der große Wegbereiter wird. Zacharias, der voller Staunen die Sprache vergisst, dem es die Sprache verschlägt, dass er Vater wird. Und als er widersprechen kann, als er seinem Sohn den Namen Johannes gibt und er widersprechen kann, da singt er Gott ein Loblied und besingt die zu erwartenden großen Taten Gottes und bereitet damit den Weg für Johannes, der wiederum Wegbereiter für Jesus ist. Oder Anja aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die sich hat rufen lassen, Pastorin zu werden und damit vielleicht dem einen oder anderen den Weg zu bereiten, Jesus zu finden, die Liebe Gottes anzunehmen, ihr sie zu erwidern. Ich weiß nicht, wie dein Weg ist. Ich weiß nicht, was deine Aufgabe als Wegbereiter ist. Aber wir sind alle Wegbereiter. Und manchmal machen wir die Wege weit. Und gelegentlich, befürchte ich, verstellen wir auch Wege. Bereitet dem Herrn einen Weg, denn der Herr kommt gewaltig. Wegbereiter sind zuerst selbst bereit und empfangen die unfassbare Liebe und Gnade Gottes. Wegbereiter sind bereitet worden. Wegbereiter erwarten, dass Gott kommt. Wir erwarten, dass dieser zweite Advent, in dem wir uns befinden, der Advent ist, an dem Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob es morgen ist oder in 200 oder 2000 Jahren, keine Ahnung. Aber ich erwarte wirklich, dass Jesus kommt. Wegbereiter erwarten das Herunterkommen Gottes in diese Welt. Wegbereiter hoffen und lieben und lieben und hoffen und hören nicht auf damit, den Blick auf Gott zu richten, ihn zu suchen. Amen.